Ich möchte heute gerne sozusagen eine Bringschuld erfüllen, also für mich selbst. Ich habe vor ganz vielen Jahren, das ist schon 5 Jahre her, mal eine Lehre gehalten. Und der Hintergrund dieser Lehre war, ihr werdet es dann gleich herausfinden, jedenfalls hat mir der Herr gesagt, du musst da 6 Punkte nennen. Und ich habe dann, aber gehässigerweise hat er mir die nicht genannt, sondern ich habe dann selber ein Wort geforscht und habe nur 5 gefunden. Habe die Lehre trotzdem gehalten und habe mich geärgert immer. Sag, was? Irgendwie, das war irgendwie nicht komplett. Und das ist ungefähr 4 Monate her, also nach 4,5 Jahren, irgendwann, war glaube ich sogar bei uns im Jups gewesen, kommt plötzlich so ein Bumm, so eine Erkenntnis von ganz oben, das war das fehlende Glied. Und dann dachte ich mir, irgendwie musst du das jetzt nochmal erzählen und sozusagen komplett, und das ist heute. Es geht um das Wort, es geht um das Wort Erkenntnis. Und da würde ich gerne mal in der ersten Bibelstelle mit euch aufschlagen, und zwar in Philipper 3, ja, Vers 7 und 8. Das ist also der Paulus an die Philipper, und er schreibt da etwas ganz Bemerkenswertes. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich. Ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessetwegen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Das ist eine ganz schön starke Aussage. Also der Paulus, wissen wir ja aus dem Wort, war ja nicht irgendjemand, er war also Bürger des römischen Staates, ausgestattet mit gewissen Rechten, war gut gebildet, also wahrscheinlich auch ein vernünftiges Einkommen gehabt. Und er sagt dann so richtig provozierend, das halte ich alles für Dreck. Gegen was? Um der unübertrifflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu willen. Ja, das haben wir schon mal gehört, das gibt es auch von Mose, der das auch alles weggeworfen hat. Mir ist hängen geblieben um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis. Also es geht nicht um Jesus Christus, sondern es ging ihm um die Erkenntnis Jesu Christi. Das hat ihn fasziniert, Christus zu erkennen. Also er hat schon verstanden, das Problem ist, Christus ist ja da, ob wir das jetzt sehen oder nicht. Aber was es mit unserem Leben macht, ist, wenn wir ihn erkennen. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Und an dem Thema Erkenntnis bin ich damals so ein bisschen hängen geblieben, weil das Wort von Erkenntnis, das taucht immer wieder in der Bibel auf. Und es scheint da offensichtlich einen Unterschied zu geben zwischen Wissen und Erkenntnis. Paulus schreibt an, das müsst ihr nicht aufschreiben, das ist im 2. Timotheus steht das, da warnt er seinen Ziehsohn, Timotheus sozusagen, vor Leuten, die immer lernen und nicht zur Erkenntnis kommen können. Oder original steht da drin, die nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Also vor denen warnt er den und sagt, pass auf, vor Leuten, die permanent, mal mit unseren Worten gesprochen, Wissen in sich reinsaugen, aber nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Also es gibt offensichtlich einen Unterschied zwischen Wissen und Lernen und zwischen Erkennen. Ich halte das übrigens für eine wirklich tragische Geschichte, dass Menschen ganz, ganz viel lernen und sich Dinge zu Gemüte führen, Predigten, Bücher und dass daraus aber nicht Erkenntnis kommt. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Lernen und Erkenntnis? Wo ist der Zusammenhang? Also Lernen führt zu Wissen. Also ich kann jetzt hersagen, die 50 Bundesstaaten der USA oder wie auch immer, aber das hat nichts mit meinem Leben zu tun. Also Erkenntnis ist Wissen, was ich anwenden kann. Das ist der Unterschied. Deswegen nützt uns Wissen relativ wenig. Ihr, die noch in die Schule geht, ihr hört das mal kurz weg, weil das hören Lehrer immer nicht so gerne. Aus Wissen kommt Erkenntnis, aber das, was wir eigentlich im Leben als Rüstzeug brauchen, ist Erkenntnis und nicht Wissen. Weil Erkenntnis was mit uns zu tun hat, also weil wir es anwenden können. Ja? Okay, also es geht um das Erkennen und dass das Erkennen offensichtlich eine wichtige Geschichte ist. Und wir haben aber mit dem Erkennen so ein bisschen ein Problem. Nicht nur, weil der Paulus das so sagt, sondern wir stellen so fest, dass auch die Bibel an verschiedenen Stellen sagt, dass es für uns mit dem Erkennen nicht so ganz einfach ist. Das Volk geht um aus Mangel an Erkenntnis. Ich habe manchmal ein bisschen lästerlich gesagt, es steht nicht da, dass das Volk zugrunde geht aus Mangel an Lehrer, weil das wäre spätestens jetzt mit den ganzen MP3s und online wäre spätestens zu Ende. Also wir haben Lehrer bis zum Abwinken. Wir könnten uns 24 Stunden am Tag mit Lehrer füllen, die überall in allen Formen von allen möglichen Menschen bereitgestellt wird. Mit Büchern, MP3s, wie auch immer Predigten. Was uns fehlt, ist Erkenntnis. Und das hat natürlich die Bibel sehr messerscharf gesehen, oder der das aufgeschrieben hat. Das Volk geht nicht zugrunde aus Mangel an Lehre, es geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Und zwar ist das auch relativ allgemein geschrieben, ne? Das ist Erkenntnis. Und jetzt kann man sagen, ja, was soll man denn erkennen? Ja, wir sollen Gott erkennen, ja. Wir sollen uns auch irgendwo selbst erkennen. Und irgendwo müssen wir auch mit unserer Umwelt zurechtkommen, die wir erkennen sollen. Ja, also Wissen, um anzuwenden. In Johannes 17, das ist das Kapitel des sogenannten hohen priesterlichen Gebetes, was Jesus gebetet hat, ist dahingehend interessant, weil es ein sehr langes Gebet ist, was uns da überliefert ist von Jesus und weil das so, sozusagen sein Vermächtnis war. Bevor er ans Kreuz gegangen ist, hat er das gebetet. Und deswegen mag ich die Stelle enorm. Und da finden wir auch, die Welt hat nicht erkannt, hatte ich nicht erkannt. Und dann weiter hinten finden wir, da betet er um Einheit unter uns, also die Einheit unter seinen Nachfolgern. Ich lese das mal vor, das ist 17,22. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, also du, der Vater, mir Jesus gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins sind, wie wir eins sind und ich ihnen und du in mir, dass sie eins sind und vollendet sein, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Also auch Jesus hat sich mit dem Thema, wie können Menschen was erkennen, sehr intensiv beschäftigt. Und offensichtlich scheint es so zu sein, dass wir als Menschen damit ein doch erhebliches Problem haben. Mir ist aufgefallen, also wenn ich über Erkennen rede und selbst, dann können wir erstmal mit Sehen, ne? Also ich schaue jemanden an. Und das Erste, was mir so mit ein bisschen Schmunzeln aufgefallen ist, dass noch kein Mensch sich jemals selbst gesehen hat. Kann ich das vorstellen? Also es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, der tatsächlich mal sein eigenes Gesicht gesehen hat. Also es gibt da natürlich einen Spiegel, in den wir reinschauen können, aber alle, die in Physik aufgepasst haben, wissen, dass ein Spiegel einen Fehler mit sich bringt, das ist nämlich genau alles spiegelverkehrt. Also das, was eigentlich bei mir links ist, sehe ich im Spiegel rechts. Also es ist schon beeindruckend, dass es niemand, der jemals auf dieser Welt gelebt hat, hat irgendwann mal sich selbst, also sein Gesicht gesehen. Und trotzdem glauben wir, dass wir uns ziemlich gut kennen. Also wir schaffen es noch nicht mal, unser Gesicht anzuschauen, geschweige denn, dass wir es vielleicht schaffen würden, in unsere Seele ordentlich reinzuschauen. Aber sehr, sehr häufig stellen wir fest, dass Menschen doch außerordentlich davon überzeugt sind, genau zu wissen, wie die Dinge so sind. Über sich selbst und dann natürlich auch über andere. Und ich musste dann doch, als mir das auffiel mit dem Spiegel, dachte ich, naja, das ist doch eine gewisse Form der Selbstüberschätzung, weil selbst das Primitivste, also wir können jeden anderen ins Gesicht schauen, aber uns selber können wir nicht ins Gesicht schauen. Irgendwie hat Gott also das so eingerichtet hat, dass so ein Spiegel immer was dreht, muss er ein bisschen Humor mitgebracht haben. Ja. Wir können ganz schwierig erkennen. Wir können Jesus ganz schlecht erkennen, wir können uns selber schlecht erkennen. Und das ist doch ein bisschen blöd, weil auf dieser Erkenntnis ja diverse Voraussetzungen, also diverse Verheißungen liegen aus dem Wort. Wenn ich jetzt feststelle, dass das alles so schwierig ist, was mache ich damit? Und das Schöne ist, dass die Bibel dann natürlich mal wie immer irgendwelche Lösungen anbietet und ein ganz wesentlicher Hinweis darüber, wie wir mit dem Thema Erkennen umgehen könnten, finden wir im Korintherbrief, und zwar im Korinther 13. Und der Korinther 13 ist ja bekannt als das hohe Lied der Liebe. Das wird auch gerne mal so vorgelesen, so also ohne über alles, die Liebe vergisst alles und die Liebe, also darum geht es in der Korinther 13. Aber im Korinther 13 geht es auch noch um was anderes. Und zwar gegen Ende geht es um das Thema Erkenntnis. Und das lese ich euch mal vor. Und zwar ist es ab 9. Also 9 bis Vers 12. Und das ist eigentlich der Kern dessen, wo ich euch was gerne mitteilen möchte. Über den 1. Korinther 13, Vers 9 bis Vers 12. Und dort steht, denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Das ist die Elberfelder Übersetzung. Die ist ein bisschen unemotional, würde ich sagen. Ich habe mal in der Hoffnung für alle geschaut, da ist das ein bisschen romantischer geschrieben. Da lese ich euch den Vers 12 nochmal aus der Hoffnung für alle vor. Jetzt sehen wir nur in einem undeutlichen Bild wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. Oder jetzt schon sieht. Der Hinweis hier ist, also die Aussage ist erst nochmal, ja, wir erkennen also uns selbst und auch Gott nur so ein bisschen bruchstückmäßig. Übrigens die Art und Weise, wie wir uns selbst sehen, sehen wir auch Gott, das haben wir auch irgendwann mal erkannt, dass wir sehr, sehr häufig Eigenschaften von Gott auf unsere eigenen Erfahrungen reduzieren. Ne? Also wer einen guten Vater hat, hat kein Problem, Gott als Vater zu sehen. Wer ein Problem mit seinem eigenen Vater hat, hat massive Probleme, Gott als Vater zu erkennen. Also auch unsere eigene Biografie schränkt uns teilweise massiv ein, Gott so zu sehen, wie er ist. Ja, aber also die Aussage hier drin ist, das ist alles nur bruchstückhaft. Und dann kommt ein ganz entscheidender Hinweis, nämlich der wiederum des Spiegels. Wir sehen Gott nur wie in einem Spiegel. Und daraus können wir eine Menge Dinge lernen, wie wir denn Gott falsch sehen. Wir können übrigens das genauso projizieren auf, wie sehen wir uns selbst. Also wir sehen uns selbst ja auch, wie wir schon festgestellt haben, nur durch einen Spiegel, also rein unser Gesicht hier. Aber wir sehen am Ende auch unsere Seele, unseren Charakter, unser Sein, unsere Emotionen, die können wir eben auch nicht so richtig gut sehen. Die sehen wir auch quasi nur wie durch einen Spiegel. Es gibt eine Aussage einen Satz, der sollte eigentlich in der Bibel stehen, das ärgert mich, dass der nicht in der Bibel steht, den hat nämlich ein indischer Philosoph gesagt, keine Sorge, ich bin jetzt kein Spezialist für indische Philosophie, aber der Satz ist mir hängen geblieben, ein Jiddu Krishnamurti, und der hat mal gesagt, dass die Beziehungen sind der Spiegel, in dem wir uns so sehen, wie wir sind. Ja, da könnte also in Sprüchen stehen, es steht da was Ähnliches drin, aber eben nicht so schön, wie er es formuliert hat. Die Beziehungen, also wie wir untereinander sind, sind am Ende der Spiegel, in dem wir uns, wenn überhaupt, nur sehen können. Das ist ein guter Grund, in Beziehung zu leben und in Gemeinschaft zu leben. Wenn wir die nicht haben, können wir uns als selbst noch schlechter sehen. Aber zurück zu dem Thema mit dem Spiegel. Wir sehen uns durch einen Spiegel. Und ich habe lange gedacht, wenn man sich das so vorstellt, ne, dann denkt man an so einen alten Spiegel, der so ein bisschen abgeblättert ist und so ein bisschen grau und unscharf, und dann ahnt man da so irgendwo das Bild. Das ist aber falsch. Ich habe mich mal extra erkundigt. In der Zeit, wo das geschrieben worden ist, im Römischen Reich, hatten Leute ganz hervorragende Spiegel. Als ich jetzt in Israel war, habe ich sogar einen fotografiert im Israel-Museum. Also man hat damals Silber poliert und das war richtig gut. Also die konnten hervorragende Spiegel machen. Die hatten nur ein Problem. Die Spiegel waren sehr klein. Also es war wie so ein Handspiegel, wie man den so kennt von den Kindern. Also so ein Durchmesser, und den kann man so in der Hand halten. Das waren die Spiegel, die damals hatten. Also so diese Spiegelwände, wie wir sie jetzt draußen im Sebulon-Raum haben, davon konnten die nur träumen. Die waren nie in der Lage, solche großen Spiegel zu bauen, sondern nur solche kleinen. Und darauf bezieht sich das auch. Also wir sehen uns wie in so einem kleinen Handspiegel. Und das bedeutet, wir können einiges lernen, was wir denn falsch sehen. Warum ist es wichtig, zu wissen, was man falsch sieht? Also wenn man weiß, was man falsch sieht, kann man es korrigieren. Das machen wir nämlich alle mit dem normalen Spiegel, in den wir in der Regel früh einmal oder manchmal auch mehrfach reinschauen. Wir wissen, dass das Ding spiegelverkehrt ist, und dadurch können wir das korrigieren und können den Spiegel als was ganz Brauchbares benutzen. Also viele Menschen verspringen gewisse Zeit vorm Spiegel und machen dann Dinge so mit Anmalen und dergleichen. Und das funktioniert ganz gut, weil sie eben wissen, dass der Spiegel einen Fehler macht und sie können mit dem Fehler umgehen. Das ist also gar nicht so ganz dumm, rauszubekommen, welche Fehler machen wir denn, wenn wir uns selbst anschauen und wenn wir Gott anschauen. Weil dann können wir damit umgehen und können dann Dinge besser sehen. Okay, klar, ne? Wir reden um den Handspiegel. So, welche Probleme bereitet uns, wenn wir uns selbst und wenn wir Gott wie in einem Handspiegel sehen? Also mal machen das nochmal, wir machen das ja nicht mit Absicht, aber das ist halt, wie das Wort sagt, das ist der Fehler, den wir tun. Das allererste, was wir tun, ich nehme jetzt mal so mein Handy, das wäre also jetzt hier so mal mein Spiegel. Gibt es übrigens eine App, Spiegel-App, würde man das sogar machen können. Das erste, was man macht, ist, wenn man Dinge, also Gott, die Dinge um uns herum in einem Spiegel sieht, ist, man schaut sich selbst an. Also ich schaue den Spiegel an und das erste, was ich sehe, ich bin ich selbst. Das ist ein ganz typisches Thema, wenn wir andere Menschen sehen und andere Menschen beurteilen. Und dummerweise auch, wenn wir uns Gott anschauen, ist, dass wir ganz, ganz häufig von uns selbst ausgehen. Wir selber haben eine gewisse Historie und die projizieren wir dann auf die Menschen, die wir sehen, auf uns selbst und eben auch auf Gott. Wir laufen Gefahr, Gott zum Beispiel Dinge nicht zuzutrauen, weil wir glauben, sie selber nicht zu können. Ganz typisches Ding. Gott gibt eine Verheißung. Nee, das kann ich nie. Mache ich mich selber zum Maßstab. Ich schaue mich als andere. Ich schaue nicht, was Gott gesagt hat. Und mir fällt in dem Moment gar nicht ein, dass Gott die Dinge, die er sagt, auch tun kann. Er muss sie sogar tun. Hat er mal gesagt. Wenn er Dinge sagt, dann tut er sie auch. Sondern wir schauen auf uns. Das machen wir sehr, sehr häufig. Und damit sehen wir natürlich Gott auch in gewisser Weise meistens falsch, wir reduzieren ihn, wir begrenzen ihn, weil wir immer auf uns schauen. Es ist richtig Mühe, mit so einem Spiegel mal etwas anders wie sich selbst zu sehen. Also man muss den dann so ein Stück drehen, zur Seite und dann so ein bisschen um die Ecke schauen und dann ist man mal in der Lage, was anderes zu sehen wie sich selbst. Also nur so schräg schauen bringt einen dazu, mal etwas anderes zu sehen. Ja, auf der anderen Seite macht es uns dieser Spiegel, wenn wir ihn vor uns halten, außerordentlich leicht, immer uns zu sehen. Ja, also irgendwas, ich will Erkenntnis über was haben, bumm, was ich sehe, bin ich selbst. Bin ich selbst, bin sozusagen der Maßstab der Dinge. Und das ist nicht gut in Bezug auf andere, das ist nicht gut in Bezug auf den Herrn. Der zweite Teil, oder das zweite Problem, was ich mit so einem Spiegel habe, erinnert euch, also das kleine Ding, ne? Und nehmen wir mal an, ich schaffe es also jetzt hier so schräg zu schauen und einige andere Dinge zu sehen, weil der ja so klein ist, sehe ich immer nur einen kleinen Teil. Also ich sehe selten das Ganze. Ich sehe nur einen kleinen Teil und was die Sache noch viel schlimmer macht, ich sehe, was ich sehen will. Also dort, wo ich das Ding hindrehe, dort kann ich gucken. Um zu erkennen, wie Dinge wirklich sind, also wie der andere wirklich ist, wie auch der Herr wirklich ist, vielleicht auch wie ich selbst wirklich bin, brauche ich demzufolge andere, die auch alle so einen Spiegel haben und dann die Summe der Spiegel ergibt die Wahrheit. Das ist eine Anlehnung an das Wort, wo stimmt die Summe des Wortes ist Wahrheit. Da ist das nämlich die gleiche Idee dahinter. Also im Wort steht, die Summe des Wortes ist Wahrheit. Und das Problem, was wir meistens daraus machen, ist, wir ziehen uns so eine Stelle raus und konstruieren dann auf einer einzigen Bibelstelle eine riesige Lehre draus. Aber die Summe des Wortes ist Wahrheit. Das haben die Leute, die die Bibel geschrieben haben, auch sehr gut erkannt. Und deswegen findet ihr immer diese Parallelstellen in der Bibel. Und man sagt, das steht dort nochmal und dort nochmal und dort nochmal. Und ist im Zusammenhang mit dem und dem zu sehen. Also diese Bibelstellen haben da auch sozusagen nicht nur einen praktischen Punkt, sondern Bezüge. Parallelstellen haben nicht nur einen praktischen Grund, sondern auch einen geistlichen. Weil eben nur die Summe des Wortes Wahrheit ist. Und ich muss, um Dinge korrekt anschauen zu können, mir von verschiedenen Ecken das Wort betrachten und dann sehe ich das ganze Bild. Ein schönes Beispiel dafür, wie das Wort es selbst gemacht hat, sehen wir in den vier Evangelien. Also man hätte ja auch sagen können, Mai, Jesus hat gelebt, reicht ja, wenn es einer schreibt. Dann hätte man noch nicht das Problem, anderen immer erklären zu müssen, warum denn die eine Geschichte in dem einen Evangelium steht und in dem anderen nicht. Das hat man manchmal so in Diskussionen mit Ungläubigen. Ja, da müsste eigentlich das Gleiche drinstehen. Wenn in allen Vieren das Gleiche drinstehen würde, bräuchte es nur eins. Ne? Aber egal. Wir wissen also, es gibt vier Evangelien und die vier Evangelien sind durchaus unterschiedlich und das hat auch einen Sinn und das hat auch einen Grund, weil die vier Evangelisten halt Jesus immer aus einem unterschiedlichen Blickwinkel betrachtet haben. Ne? Wir haben da den Lukas, der war ein Historiker, Wissenschaftler, Arzt, also ein sehr gebildeter und man sieht auch in der Art, wie er schreibt, ganz klar kommt da der Wissenschaftler durch. Mit Präzision berichtet er.
Es begab sich aber zu der Zeit, da ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt wird. Und die Schätzung war die allererste und sie geschah zur Zeit, der Cyrenus Landpfleger in Syrien war. Das haben wir alle schon mal gehört, zu Beginn der Weihnachtsgeschichte. Ne, könnte man sagen, also die Zählung, die war ja tatsächlich die allererste. Und würde man sagen, also im Römischen Reich hat sich bestimmt jeder daran erinnert, dass da mal alle mal gezählt worden sind. Aber dem Lukas war es wichtig, noch hinzuzufügen, ja, und es war genau zu der Zeit, da der Cyrenius ein Landpfleger war. War übrigens ein Problem, zu der Zeit damals Zeitangaben zu machen, weil Jesus war noch nicht geboren. Also man konnte ja nicht sagen, heute ist 10 vor Christus oder sowas. Ja, deswegen mussten die solche komischen Formulierungen gebrauchen. Später war es einfacher, da hat man dann die Geburt Jesus zur Stunde Null erklärt und konnte seitdem sagen, im Jahr 1750 nach der Geburt Christi. Konnte aber nicht. Also der Lukas war da sehr, sehr präzise. Ganz im Gegensatz dazu, wenn wir in das Johannesevangelium reinschauen, Johannes hat Jesus jetzt nicht als die historische Person gesehen, wo er alle Details aufschreiben wollte. Er hat ihn eindeutig als Sohn Gottes gesehen. Er hat ihn im Geist gesehen. Und deswegen, wenn er das Johannesevangelium anschaut, da steht nicht am Anfang drin, Jesus wurde geboren an dem und dem, dort und dort und der war Zeuge, sondern am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Eine ganz andere Sicht. Beides ist richtig. Beides gehört dazu. Wenn wir Jesus verstehen wollen, müssen wir beide Sicht haben. Der Johannes eindeutig, da hat die geistliche Dimension gesehen, während es dem Lukas eher um die historische Dimension geht. Weil eben Jesus sowohl realer Mensch war, der auf der Erde gelebt hat, als auch Gottes Sohn, der tatsächlich vom Himmel heruntergekommen ist. Und wenn er das übrigens durchlässt, den Anfang von dem Johannesevangelium, dann ihr habt es ja gerade zitiert, am Anfang war das Wort, also wirklich die geistliche Dimension von Jesus. Und dann später sieht man, und dann schreibt er, dass er Mensch geworden ist und man konnte ihn anfassen. Das war also für ihn fast so ein bisschen wie, hä? Und er ist Mensch geworden. Das war fast wie eine Überraschung, weil er hat ihn als Gott gesehen. Also Johannes hat Mühe gehabt zu verstehen, dass er Mensch war. Und hat das kommt so ein Stück, hört man das dahinter. Er hat ihn halt so gesehen. Und dann haben wir halt den Markus, der ihn als den wunderheilenden Menschen gesehen hat. Und Matthäus, der aus seiner Historie des Judentums raus halt, ihn als den Messias des Judentums uns vorstellt. Und alles vier ist richtig. Und wenn wir Jesus sehen wollen, dann müssen wir alle vier Seiten sehen. Also immer nur mit einem kleinen Spiegelchen schauen ist halt blöd, sondern wir brauchen die Summe des Ganzen. Und das ist auch ein typischer Fehler, den wir machen, wenn wir uns Dinge anschauen, uns selbst, andere, Gott. Wir sehen immer nur einen kleinen Teil. Dritter Punkt. Wir entscheiden, wie wir den Spiegel halten. Will sagen, wir haben irgendwo Entscheidungsgewalt darüber, was wir sehen. Also wir sehen, was wir sehen wollen. Ganz weit verbreiteter Fehler, fast schon weit verbreitete Krankheit. Menschen sehen, was sie sehen wollen. Und sie hören, was sie hören wollen. Und manche Dinge ignorieren wir immer einfach. Die sehen wir überhaupt nicht. Die wollen wir nicht sehen. Die wollen wir nicht anschauen. Und so wollen wir eben auch manche Dinge, manche Aspekte von Gott nicht anschauen. Wir sehen das, was wir sehen wollen. Und das führt sehr, sehr häufig zu einer sehr einseitigen Sicht der Dinge. Das kann man sich sehr schön vorstellen. Und da kommt auch wieder das mit der Beziehung ins Spiel. Wir brauchen also andere Menschen um uns herum, die eben andere Dinge sehen. Also wir können versuchen, auch die Dinge zu sehen, die wir nicht sehen wollen. Das kann man machen. Also ich versuche das teilweise. Also ich zwinge mich zum Beispiel in der Zeitung mal Artikel zu lesen von Menschen, die ich abgrundtief verachte. Einfach nur, ich lese mal durchlesen, weil ich will nicht in die Falle tappen, immer nur das zu lesen, was meine Meinung bestärkt. Das mache ich im Geistlichen nicht so sehr, weil da halte ich das für Zeitverschwendung und auch für gefährlich, aber so mit der normalen Nachrichten, ich denke, ihr wisst, was ich meine. So, das kann man tun, das ist sehr nervig. Der Weg, den uns der Herr vorgegeben hat, ist wiederum Gemeinschaft. Wenn wir mit anderen Leuten zusammen sind, haben halt unterschiedliche Menschen unterschiedliche Meinungen. Das Schöne ist, wenn andere Dinge genauso sehen, wie wir sie sehen, dann sind sie mit einer sehr viel höheren Wahrscheinlichkeit richtig, als wenn wir sie nur alleine so sehen. Ganz, ganz schwer, ganz alleine zur echten Erkenntnis zur Wahrheit zu kommen, weil die Summe des Wortes ist Wahrheit. Also wir sehen, was wir sehen wollen, weil wir halt den Spiegel dorthin drehen. Das machen wir übrigens auch leider in Bezug auf uns selbst. Es gibt Dinge, die wir in unserem eigenen Leben schlicht und ergreifend ausblenden. Und dann ist es meistens so, dass uns das andere hier und da mal sagen und dann sind wir so ganz erstaunt und sagen, nee, das kann also überhaupt nicht stimmen. Also ich bin doch so und so und also was du jetzt immer sagst, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Und ihr kennt dann die Formulierung, die da kommen. Und bekannterweise haben diese Menschen, die da so völlig entrüstet sind, wenn man ihnen mal ein paar Dinge zurückspiegelt, die sie tun, die haben sogar recht. Also die können es wirklich nicht sehen. Das ist ja keine böse Absicht, dass die sagen, ja, ich weiß schon, dass ich ein Arsch bin, aber dir gegenüber sage ich, dass ich ganz lieb bin. Nein, die können es wirklich nicht sehen. Wir haben dort Beschränkungen. Und deswegen brauchen wir den anderen und müssen, das Wort sagt es dann, dass wir die Meinung des anderen halt höher achten sollen wie unsere eigene, weil es uns hilft, Dinge zu erkennen. Und können wir Dinge nicht erkennen, werden wir den Herrn nicht erkennen und kommen aus dem ganzen Dilemma nicht raus. Vierter Punkt. Wer schon mal in den Vereinigten Staaten war und dort ein Auto gemietet hat oder überhaupt schon mal Auto gefahren ist, ich weiß nicht, wer von euch das mal macht, dann ist vielleicht aufgefallen, dass in jedem Rückspiegel in Amerika per Gesetz festgeschrieben ist, dass dort ein Satz reingedruckt ist. Objects in mirrors are closer than they appear. Genau. Also Objekte in einem Spiegel können näher sein, als sie erscheinen. Das hat also der amerikanische Gesetzgeber mal festgelegt, dass jeder Autofahrer das permanent und immer sieht, wenn er in den Spiegel reinschaut. Ich finde das fast ein bisschen dreist, einen das permanent vor die Nase zu halten, aber die haben sich dabei wahrscheinlich was überlegt. Was sie sich in jedem Fall dabei überlegt haben, ist, dass es tatsächlich so ist, dass so ein Spiegel uns sehr schlechte Informationen darüber gibt, ob Dinge sehr nahe sind oder Dinge sehr fern sind. Wir kriegen da über so einen Spiegel sehr schlechte Informationen. Heißt also wieder, die Art, wie wir Dinge sehen, uns selbst, andere, Gott, ist an der Stelle, was Nähe und Ferne betrifft, haben wir ein bisschen ein Problem. Also wir sehen Dinge manchmal viel, viel näher, als sie wirklich sind. Also ein Problem, was gar nicht da ist, ist für uns plötzlich, Und Dinge, die eigentlich ganz nahe sind, sind für uns ganz fern. Es gibt da so ein schönes, so einen schönen Satz aus 5. Mose 30, ne, das Wort ist dir nahe, sieh, es ist in deinem Munde. Ne, weil wir manchmal sagen, ja, das Wort, oh, das ist alles ganz weit weg von mir, so ein Spruch, der mitunter hört. Das Wort ist dir nahe, ganz nahe. Wir wissen noch, dass Jesus in uns lebt. Wir wissen das. Die Frage ist, ist das eine Erkenntnis von uns geworden? Also können wir damit was anfangen? Ändert das wirklich unser Leben, zu wissen, dass Jesus in uns wohnt, in unserem Herzen wohnt? Oder an einer anderen Stelle sagt, ne, dass über Gottes Herz sagt, das Wort ist nicht zu fern. Aber es gibt manchmal so Gedanken, die wir haben, ja, jetzt ist Gott ganz weit weg. An der Situation ist Gott ganz weit weg. Ihr alle kennt dieses Bildchen da, was so als Postkarte manchmal rumgereicht wird oder an die Wände geklippt wird, wo man so eine Spur im Sand sieht und dann ist da oben so eine Geschichte und ja, irgendwie bist du mir zusammengegangen und in den ganz schweren Stunden meines Lebens habe ich nur eine Spur gesehen. Herr, wo warst du in dem Moment? Ja, und dann die Antwort von Gott, in der Zeit habe ich dich getragen. Das sind so die schweren Momente, da ist Gott ganz weit weg in unserer Sicht. In der Regel ist er dort ganz nahe, ganz nahe. Es ist manchmal so, dass wir durch irgendwelche schwierigen Zeiten gehen im Leben und dann mit Gott gar nichts anfangen können. Und ich hatte da mal so eine Offenbarung, dass Gott wirklich sich jeden Moment guckt, was wir in dem Moment machen. Der ist also hochgradig aufmerksam, um uns in solchen Momenten zu verfolgen. Warum? Weil die schwierigen Momente des Lebens, die sind, wo unser Charakter geändert wird und geprägt wird. Und da hat Gott enormes Interesse dran an sowas. Also da ist er komplett on air und schaut genau in solchen schwierigen Zeiten, was macht er denn jetzt? Was macht er jetzt? Wie denkt er jetzt? Welche Reaktion hat er jetzt? Aber wir empfinden das als ganz weit weg, weil der Spiegel halt uns sehr schlechte Informationen darüber gibt, wie nah und wie fern Dinge sind. Punkt 5, das hängt dann direkt damit zusammen, ist, dass genauso über so einen Spiegel ganz schlecht Informationen über Größen zu erlangen sind. Also wir kriegen Umrisse, aber wir können uns nie wirklich darauf verlassen, wie groß etwas ist. Und auch das ist wiederum ein Fehler, den wir im Betrachten von Dingen permanent tun. Hatte ich vorhin schon gesagt, es fällt uns enorm schwer, Gottes Größe zu betrachten, weil wir das halt durch diesen Spiegel nie so wirklich können. Und Dinge, Probleme, die vielleicht ganz klein sind, sind für uns manchmal riesengroß. Und Probleme, die aus unserer Größe gigantisch groß sind, reduzieren sich zu was am nächsten Tag schon vergessen ist. Das hat das Volk auch schon erkannt, deswegen gibt es diesen schönen Spruch mit dem, ne, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. praktische Anwendung ist, wenn man ein großes Problem hat, dann machst du mal eine Nacht drüber schlafen, am nächsten Tag sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Das ist wirklich so. Weil wenn wir das Ding sehen, ist für uns plötzlich etwas riesengroß, was eigentlich überhaupt nicht groß ist. Und die Dinge, die wirklich groß sind, nämlich was der Herr in unserem Leben zum Beispiel getan hat, das ist für uns manchmal, ach ja, das stimmt ja auch noch. Also wir haben damit irgendwie ein Problem, das richtig zu sehen. So, und der letzte Punkt, der sechste, das ist genau der, der mir damals gefehlt hat, ist, und es ist wirklich peinlich, dass es 4 Jahre gedauert hat, bis ich darauf gekommen bin, wir schauen mit einem Spiegel nach hinten, sprich in unsere Vergangenheit. Will heißen, wenn wir uns selbst anschauen, dann sehen wir, was wir in der Vergangenheit gewesen sind. Die Dinge, die wir von uns selbst erwarten, die Dinge, die wir uns selbst zutrauen, die Dinge, wie wir denken, die Sachen, die wir träumen in die Zukunft, wird alles enorm bestimmt von unserer Vergangenheit. Und Gott hat eine völlig andere Sicht auf die Dinge. Er sieht uns nämlich in Bezug auf unsere Zukunft. Und deswegen hat Gott eben andere Gedanken über uns, wie wir haben. Das Wort sagt, dass Gottes Gedanken anders sind wie unsere, oder höher sind wie unsere und seine Wege anders sind. Und das hängt damit zusammen, dass Gott, und das müsst ihr euch mal, ich mal das mal an, nur so als Größenvergleich. Wir werden ja alle an einem bestimmten Moment im Leben geboren. Und das wäre jetzt hier so Stunde Null Geburt. Und dann gibt es so einen Moment, wo wir uns hier jetzt mal anschauen. Ne? So, das soll jetzt hier mein Auge sein. Naja. Und dann sehen wir diesen Teil, und das ist halt je nachdem, sind das jetzt maximal, würde ich mal sagen, 90 Jahre unter Freunden. So, und wenn wir jetzt mal sehen, was dann noch kommt, dann haben wir hier ja viele, viele tausend Jahre noch vor uns. Das heißt also, das, was unsere Vergangenheit ist, das ist, wenn es gut kommt, die Ouvertüre. Die Symphonie kommt ja erst noch. Also eigentlich ist noch nicht mal die Ouvertüre, eigentlich ist das, was wir rückwärts sehen, ist das, wo die Musiker stimmen. Wenn wir jetzt mal bei dem Bild des Konzerts bleiben. Und das klingt übrigens nicht immer so sonderlich gut, wenn die Musiker stimmen. Aber rein von den Größenverhältnissen, unser Teil des Lebens, den wir über uns sehen können, ist verschwindend gering gegenüber dem Teil unseres Lebens, den Gott sehen kann. Weil er halt schon sieht, was vor uns mal ist. Und damit ist es völlig klar, dass Gott natürlich auf uns eine andere Sicht haben muss, wie wir. Wir lassen uns in unserer Sicht, wer wir sind und was wir können und insbesondere, was wir in den Augen Jesu sind, enorm prägen von dem, was in unserem doch ach so langen Leben schon alles passiert ist. Und ich denke manchmal, dass Jesus sagt, ja, komm, lieber Tage, drück die Mann Skat, das ist überhaupt nicht wesentlich für dein Leben. Es ist zwar nett, aber ab jetzt geht's doch nach vorn. Heute ist doch der erste Tag vom Rest deines Lebens. Und das ist natürlich, das ist schon dramatisch, dass wir uns alles aus unserer Vergangenheit holen. Und das ist auch eine echte Anleitung, wie wir dort drüber wegkommen, ist, wenn wir, und da wird es konkret, wenn wir das ein bisschen überwinden wollen, dann können wir Gott bitten und sagen, du, lass mich mal mich selbst, also erstmal mich selbst, mit deinen Augen sehen, sprich, gib mir mal eine Erkenntnis darüber, wie du mich siehst in Bezug auf meine Zukunft. Wird es ganz konkret. Hier wird dann übrigens wird's spannend. Ich hatte vorhin gesagt, dass wir hatten vorhin darüber gesprochen, über diesen Unterschied zwischen Erkenntnis und Wissen. Ich kann Erkenntnis darüber haben, über diesen Teil, ohne im Detail jeden Event zu wissen, der mal noch sein wird. Also wir sind ja alle enorm scharf drauf, so ein bisschen was über unsere Zukunft zu erfahren. Und da gibt es Menschen, die mit welchen Mitteln auch immer eine Menge Geld damit verdienen, anderen die Zukunft vorherzusagen. Und auf was die im Allgemeinen scharf drauf sind, sind so Sachen, ne, kriege ich mal einen Ehepartner, kriege ich Arbeit, werde ich mal reich, so, also diese üblichen Fakten, die man da so bei diesen Wahrsagern da abrufen kann. Ach, im Allgemeinen noch Gesundheit, das ist auch so ein ganz großes Thema. So, und dann werden da also Fakten rübergereicht. Weil wir eben uns interessiert das schon, was hier kommt. So, wir können aber, wenn wir anfangen, Dinge mit Gottes Augen zu sehen, kriegen wir eine ganz andere Perspektive auf das Thema. Und wir sagen, okay, wenn Gott unsere Zukunft sieht, dann sieht er ja, was sieht er? Also er sieht ja den Großteil unseres Lebens, wenn wir errettet sind, in Gemeinschaft mit ihm. Er sieht den kurzen Moment, den sieht er natürlich auch, der ist ja nicht weg. Der Moment, die Jahre, die wir schon hinter uns haben, aber die Jahre, die vor uns liegen, sind mindestens um den Faktor 10, 100 oder wie auch immer länger. Und das sind Zeit, wo wir mit dem Herrn zusammen sind. Man kann das nicht ins Verhältnis bringen, weil ewig ist halt eine blöde Zahl. Ne? Ewig währt am längsten, gibt es so einen Spruch. Aber auf jeden Fall ist ewig immer länger, wie alles, was vorneweg gewesen war. Das wissen wir schon mal. Und da ist halt die Zeit, Jesus hat die Zeit und weiß, dass er Gemeinschaft mit uns haben kann. Und wenn wir so ein Stück Jesus-Sicht auf uns bekommen, wollen, sollen, dann ist das ein ganz guter Startpunkt. Zu sagen, was ist meine Identität? Ist es das, was meine Vergangenheit ist? Oder ist das, was meine Zukunft ist? Das hat sehr viel mit der Art zu tun, wie wir uns selbst sehen. Ne, wir können, wir kennen das selber, wenn man mal jemand Neues trifft, den man noch nicht kennt, so die üblichen Fragen. Also das Erste ist, wie heißt du? Also konkret, welchen Namen haben deine Eltern dir mal gegeben? 2, wo kommst her? Also in welcher Stadt wohnst du gerade eigentlich? 3, Alter fragt man da noch nicht, Beruf fragt man meistens. Na, was machst du denn gerade? Was machst denn du gerade? Also welche Tätigkeit führe ich gerade aus? So, das sind die ersten 3 Dinge, mit der wir rausbekommen wollen, wer denn der neben uns ist. Und das sind alles Dinge, die außerordentlich in die Vergangenheit zurückreichen. Also den Namen, da kommen wir noch nicht mal dafür. Den haben ja unsere Eltern rausgesucht. Und die Tätigkeit, die wir heute machen, die kann morgen schon ganz anders sein. Und wo wir wohnen, ist eigentlich eine vergleichsweise wenig interessante Geschichte. Also meistens kann man daran irgendwie ein Gespräch anführen, ach, du kommst dort und daher, bin ich auch schon mal gewesen, wie auch immer. Und dann kommt so ein Smalltalk zustande. Aber um wirklich einen Mensch kennenzulernen, ist das völlig irrelevant, wo der herkommt. Man müsste mal anfangen, wenn man jemanden neu trifft, ihn als allererstes zu fragen, ja, bist du denn errettet? Bist du mit dem Herrn? Das wäre eine Frage, die in die Zukunft gerichtet ist. Das hat nur keiner von uns drauf, das als zweite Frage mal zu stellen. Interessanter ist, dass zum Beispiel der Paulus das ja gemacht hat. Ne? Da gibt es eine Geschichte in der Apostelgeschichte, wo er zu Leuten kommt und die besucht und dann ist die nächste Frage, habt ihr den Heiligen Geist? Das ist eine richtig apostolische Frage. Also der hat relativ schnell die eigentlichen Fragen gestellt, die bei uns immer relativ spät kommen. Klar, weil wir halt Dinge aus der Vergangenheit sehen und je mehr wir uns mit den Dingen Gottes beschäftigen, desto mehr lernen wir eben die Dinge auch aus Gottes Perspektive zu sehen. Und die Gottes Perspektive ist halt eher von ganz von weit vorn. Gut, wir haben also insgesamt 6 Probleme, die auf uns zukommen, wenn wir Dinge so sehen, wie wir sie nun mal sehen und wie das Wort es uns offenbart, dass wir sie sehen. Also wir sehen immer uns zuerst. Wir sehen nur einen kleinen Teil. Unsere Entscheidung, was wir sehen wollen, hat enormen Einfluss. Wir bekommen sehr schlechte Informationen über Entfernungen und wir bekommen sehr schlechte Informationen über die Größe von Dingen und wir schauen immer zurück und wir schauen nicht nach vorn. So, was machen wir jetzt damit? Jetzt könnte man sagen, okay, jetzt wissen wir das alles, jetzt kehren wir davon um und tun Dinge anders, das kann man tun. Das wird sogar teilweise funktionieren, aber es wird nie wirklich funktionieren. Warum? Weil wenn es funktionieren würde und du würdest morgen all diese Fehler nicht mehr machen, dann wäre die Bibelstelle falsch. Hier steht aber, dass wir erst dann Gott so erkennen werden, wie er uns jetzt schon sieht, wenn wir mal bei ihm sind. Das heißt, wir müssen nun mal damit auskommen, müssen damit leben, dass wir, wenn es ums Erkennen geht, irgendwo alle ein bisschen schief gewickelt sind. Wir können das Problem ein Stück abmildern, wenn wir es wissen, dann können wir uns jedes Mal in Erinnerung rufen, aha, ich sehe eine Sache so und so, Moment mal, das und das und das sehe ich unter Umständen falsch. Das ist das Ding, dass wir mit normalen Spiegeln umgehen können beim Schminken, weil wir genau wissen, was das Ding falsch macht. Wäre ja interessant, ne? Ich will links was ranmalen und sehe, dass das rechts ist. Also muss ich mal vorstellen, wenn jemand das nicht wüsste, dass ein Spiegel seitenverkehrt ist, dann wären manche morgendlichen Tätigkeiten eher lustig. Aber wir haben das ganz gut gelernt. Ja, also indem wir diese Fehler kennen, die wir tun, können wir erstmal ein Stück besser damit umgehen. Also wir vermeiden die gröbsten Schnitzer im Leben. Das Zweite, was uns enorm hilft, ist, nicht bei allen, aber bei einigen, ist, dass wir Menschen um uns herum haben, die zwar auch die Fehler machen, aber anders. Und deswegen, wenn wir mit anderen zusammen Dinge betrachten, also insbesondere uns selbst zum Beispiel, dann bekommen wir da realistischere Informationen über uns, wie wir wirklich sind. Will meinen, wenn wir in Jüngerschaft zusammen leben, können wir andere fragen, wie siehst denn du das? Wie siehst du mich? Und ja, der wird genauso Fehler machen, aber er macht manche Fehler zum Beispiel nicht so sehr. Ja, er wird zwar auch sich selbst als erstes sehen und er wird auch Dinge aus der Vergangenheit sehen, aber dadurch, dass es eben alles ein Stück verschoben ist, bekommen wir da sehr wertvolle, interessante Informationen über uns, die uns wieder helfen, an den Stingen umzukehren, wo wir das tun sollten. Das heißt Gemeinschaft, also das erste ist, ich kann das ganze Stück abpuffern, die groben Fehler. Das zweite ist tatsächlich Gemeinschaft, die uns hilft, mehr Blicke auf Dinge zu bekommen. Und deswegen, wie ihr ja alle wisst, hängen wir das Thema Gemeinschaft und Jüngerschaft ja ganz hoch an und treffen uns alle einmal in der Woche unter dem Titel Jüngerschaft, um genau solche Dinge zu tun, weil wir das brauchen. Ansonsten laufen wir da falsch. Eine Erfahrung, die ihr wahrscheinlich alle schon mal gemacht habt, oder wenn nicht, dann wird die vielleicht mal noch kommen, ist, dass gerade wenn es um uns selbst geht, also wir selbst eine klare Meinung von etwas haben. Wir glauben ja immer, dass wir, wenn wir es sehen, erstmal richtig sind. Sonst würden wir es ja nicht glauben. Also keiner sagt, ich denke, das ist so und so, aber ich denke, das ist falsch, so wie ich es denke. Das ist Schwachsinn. Also jeder hat eine Meinung darüber und denkt, dass sie richtig ist. Das ist ja normal. Und jetzt kommt jemand anders und hat eine ganz andere Meinung darüber. Also ich denke, dass ich sehr freigebig bin und dann sagt der andere, du bist so geizig. Und dann beißt sich das natürlich mit meiner Sicht. Das beißt sich insbesondere immer dann, wenn meine Meinung eine bessere Meinung über mich ist wie der andere. Also wenn der andere sagt, nee, also bleib mal auf dem Boden, so gut bist du nicht. Das tut immer ein bisschen weh. Sehen wir. Aber es gibt so gerade auch in christlichen Kreisen genau das Gegenteil davon, dass wir über uns selber manchmal überhaupt nicht so eine gute Meinung haben. Nee, das kann ich nicht. Nee, das, da bin ich ganz schlecht. Und dann kommen andere und sagen, nee, du kannst das. Und sehr, sehr häufig ist dieses Missverhältnis in unseren Gemeinden da, dass, ja, du kannst das, das heißt Ermutigung. Ich sehe, dass jemand etwas kann und ich ermutige ihn und sage, komm, mach mal. Geh mal einen Schritt. Nee, ich kann es nicht. Komm, mach mal. Geh mal einen Schritt. Deswegen ist für uns Ermutigung so wichtig. Das ist was, wo wir ganz konkret vielleicht nicht uns selber helfen können, aber anderen, indem wir sie permanent ermutigen. Und überlegt bitte, wenn ihr Leute ermutigt, dann ist das ja nicht... ist ja nie böser Wille, dass der sagt, ich kann das nicht. Also es gibt da so eine Form geistlicher Demut, wo man immer sagt, ich kann gar nichts und der Herr hat nur alles und ich bin total blöd zu allem, aber das meine ich mal nicht. In der Realität ist es so, dass sehr viele Leute Dinge, die wir ihnen zutrauen würden, wenn sie sich selbst die nicht zutrauen, es einfach nicht sehen können. Warum? Deswegen. Weil sie halt in dem Spiegel falsch sehen. Aber das ist kein böser Wille. Und deswegen müssen wir ihnen das sagen. Und genauso wie im Wort steht, dass wir 70 Mal vergeben sollen, würde ich fast sagen, wie oft sollst du ermutigen? Ist 7-mal ermutigen genug? Würde Jesus sagen, nein, 70 Mal. Also wir müssen uns immer wieder ermutigen, weil diese Sicht auf uns, die haben wir selbst und auch jeder andere hat die ja auch jeden Tag. Jeden Tag sehe ich mich selbst wieder aus meiner Vergangenheit. Und deswegen brauchen wir uns gegenseitig, die wir uns quasi jeden Tag, aber vielleicht nicht jeden Tag, aber immer öfter wieder sagen, nein, das ist deine Identität im Herrn. Und ja, das ist vergessen und da bist du jetzt durch. Und ja, du kannst das und geh mal den ersten Schritt. Also Ermutigung. Das ist der nächste Punkt, Ermutigung. So, und lasst euch nicht entmutigen zu ermutigen. Es kann manchmal entmutigend sein, zu ermutigen. Also wenn ich jemand permanent ermutige und jedes Mal wieder kommt, nee, also kann ich nicht so sehen. Nee, ich armer, elender, sündiger, nicht fähiger, Punkt. Und das kann entmutigen, das Leuten immer wieder zu sagen. Also seid ermutigt zu ermutigen, selbst wenn es entmutigt.
Da ist eine Geschichte, wo mir das mal klar geworden ist, wie wir da ticken, insbesondere als Deutsche. Ich bin ja relativ in den letzten 2 Jahrzehnten relativ durch die Welt gekommen und habe mit viele Leute kennengelernt, die sozusagen nicht aus unserem deutschen Umfeld kommen, also Amerikaner, Chinesen, wie auch immer. Und wir sind halt so, wie wir sind, ne? So, und genauso ist man auch im Ausland erstmal, so wie wir das gelernt haben von unseren Eltern und aus der Zeitung und von den Lehrern. Und irgendwann hat mich mal ein amerikanischer Kollege mal zur Seite genommen und gesagt: Christian, halte doch bitte endlich mal auf, permanent alles, was mit Deutsch zu tun hat, schlecht zu machen. Es nervt. Also original Englisch, it sucks. Das ist ein sehr drastischer Ausdruck. Es hat einen echten Nerv. Und ich sage: Was meinst du denn? Ich rede doch nicht schlecht über Deutschland. Er sagte: Du kriegst das gar nicht mit. Sobald irgendwas ist, muss bei dir immer irgendeine Meinung dagegen kommen. Nein, so ist das aber nicht. Also reden wir mal über deutsche Autos, machen Amerikaner besonders gern. Reden wir mal über deutsche Autos und wie genial deutsche Ingenieurskunst ist, kommt von dir immer irgendwas, was da dagegen spricht. Ja, aber andere machen auch coole Autos. Dann fängst du an, über italienische Autos zu reden, die zweifelsohne auch schön sind. Aber wir reden gerade über deutsche Autos und das musst du einfach mal aushalten, dass wir jetzt über deutsche Autos reden und da kann von dir nie permanent ein Nein kommen. Da ging es um Autos. Und ich habe das bis dahin gar nicht mitbekommen, weil wir halt so erzogen worden sind nach dem Zweiten Weltkrieg, immer alles Deutsches erstmal und unten halten und schlecht und dergleichen. Mir haben das meine Kollegen gesagt und die haben mir das in einer Art und Weise gesagt, ich habe vorhin das Wort verwendet, wo mir klar wurde: Au, ich bin denn da richtig auf die Zehen getreten damit, mit dieser permanenten Art. Und stellt euch das mal vor, also nehmen wir mal an, ihr habt jetzt einen Bekannten aus Italien. Also für alle Deutschen ist Italien so das große Wunderland. Und dann fängst du an: Oh, Italien ist genial. Das Essen, wunderbar. Und dann fängt er an: Nee, also das ist deutsche Wickelklöße und deutsche Roulade ist viel, viel besser als italienisches Essen. Nee. Und dann habt ihr Wein, Bella Italia, der Wein, wunderbar. Ja, also euer Riesling ist viel, viel besser. Und den Wein, den ihr da in Meißen macht, der ist zwar ein bisschen sauer, aber der hat ja so ein Aroma. Und hallo? Dann: Oh, eure Autos und ihr habt Ducati und Ferrari und wie sie alle heißen. Nein, also guter deutscher Volkswagen, das ist schon was ganz anderes. Du fühlst dich irgendwann blöd. Also irgendwann sagst du: Hallo? Was will denn der von mir? Der macht sich um mich lustig. Ja, und so ist es wahrscheinlich meinen amerikanischen Freunden gegangen und sie haben mir das sehr deutlich klar gemacht. Und da wurde mir erstmal klar, wie sehr diese Prägung aus der Vergangenheit da war. Und genau so geht es uns mitunter im christlichen Umfeld, deswegen habe ich die Geschichte mal ein bisschen erzählt, weil die auch ein bisschen lustig ist am Ende. Wenn wir immer sagen: Nein, ich nicht, ich kann das nie. Das ist nicht wahr. Also wir entmutigen damit den Ermutiger. Sollen wir nicht tun. Also ich ermutige euch jetzt, euch vom Ermutigen nicht entmutigen zu lassen. Das ist wirklich schwer, sich zu merken. Ja, und das Dritte ist, neben der Gemeinschaft, also das eine war, wir müssen, wenn wir den Fehler wissen, können wir besser damit umgehen. Das Zweite ist die Gemeinschaft, die uns enorm dabei hilft, einige Ecken, Kanten von uns zu sehen. Und das Dritte ist am Ende unsere Beziehung zum Herrn. Unsere Beziehung zum Herrn, damit zapfen wir sozusagen die Quelle an, von der Wahrheit kommt. Also Jesus hat ja mit einer gewissen Direktheit gesagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit. Die Wahrheit. Jetzt kann man sich darüber streiten, was Wahrheit überhaupt ist. Aber nehmen wir mal an, es gibt diese Wahrheit und die kommt vom Herrn. Und wenn Gott die Wahrheit kennt, dann kennt er sie auch über uns. Das heißt, je näher wir uns an den Herrn rantasten, desto besser können wir von dort ja, die eigentliche Erkenntnis darüber bekommen, über wie er ist, wie wir sind und wie andere sind. Das machen wir ganz konkret, indem wir zum Herrn gehen und immer bitten: Also erzähle mir bitte, dass ich die Dinge nicht größer und kleiner nehmen soll und das nicht mache und zähle die ganzen Fehler vor. Nein, so machen wir das nicht. Wir wissen, wie die Fehler laufen, sondern wir gehen zum Herrn und schauen ihn nur an. Das ist, was im Lobpreis passiert. Und da ist eine Riesenverheißung dagegen gesetzt, weil geschrieben steht im 2. Korinther: Wenn wir ihn anschauen, dann werden wir, da steht verwandelt. Verwandelt in sein Bild. Das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass wir uns äußerlich das ja verwandeln. Das tun wir wahrscheinlich auch, aber ich denke mal, wir alle verwandeln uns im Laufe der Jahre äußerlich ohnehin und meistens in eine Richtung. Also das kann es nie meinen. Heißt also, wenn wir verwandelt werden, dann muss das irgendwo in unserem Innern passieren. Und diese Verwandlung, die passiert, indem wir den Herrn anschauen, ist das jetzt ein Zuwachs an Wissen, dass wir dann noch besser wissen, dass der Herr gut ist? Das können wir uns, irgendwann haben wir das auch verstanden. Das haben wir meistens schon sehr zeitig verstanden als Kind, der Herr ist gut. Das ist Wissen. Erkenntnis ist was anderes. Erkenntnis ist was, was von Kopf ins Herz gefallen ist, also was ich anwenden kann. So, indem ich also immer wieder dem Herrn sage, dass er gut ist, indem ich immer wieder sage, dass er allmächtig ist und welche guten Dinge er getan hat, tut das was in meinem Inneren, nämlich es ändert meine Sicht auf die Dinge. Also man könnte jetzt sagen, es macht meinen Spiegel größer oder es dreht ihn in eine andere Richtung. Ganz konkret wird das hier, wenn wir ihm anschauen, dann wird er uns mehr offenbaren, was wir, wer wir in ihm sind, also sprich unsere Zukunft. Und indem wir das tun und permanent wir tun, deswegen müssen wir es immer so häufig machen, immer wieder ein kleines Stück werden unsere internen Sensoren so ein Stück in die richtige Richtung gedreht. Zum Beispiel hier weg von der Vergangenheit in die Zukunft. Oder wir schauen nicht mehr in erster Linie auf uns selbst, wenn wir Dinge beobachten wollen oder betrachten wollen, sondern wir schauen auf den Herrn. Oder all die Fehler, die wir gerade besprochen hatten, die wir so aus unserem Menschlichen rausmachen. Das ist ein Prozess, der wird uns beschäftigen bis zu dem Moment, wo wir hier von der Erde abtreten. Und dann, und das sagt das Wort eben so wunderschön, dann werden wir ihn sehen, so wie er uns jetzt schon sieht. Das ist cool. Also davon ab, wenn man sich überlegt, dass Gott uns genau, also Gott weiß ja über uns mehr wie wir selbst. Das haben wir jetzt schon gesehen. Wir wissen über uns selbst verblüffend wenig. Also wir kennen noch nicht mal unser eigenes Gesicht, hat man vorhin festgestellt. Also wir kennen wirklich über uns selbst wenig. Wir haben nur die Illusion, dass wir uns gut kennen. Aber wir kennen uns eigentlich wenig. Aber Gott kennt uns. Und ich freue mich schon auf die Zeit, wo ich mal zumindest in allererster Linie erstmal rausfinden werde, was denn wirklich, also wer ich denn wirklich bin, weil Gott weiß das. Und was noch viel cooler ist, dass wir dann Gott mal auch komplett erkennen können mit allen Facetten. Das gibt mir wirklich große Hoffnung. Man muss sich ja vorstellen, wie gesagt, Ewigkeit ist lang. Und da gibt es ja diesen so ein Sketch mit dem Bayer im Himmel, wo der dann so auf so einer Harfe spielt, weil ich habe das schon mal gehört, ne? So, und immer Halleluja singen und das ist ja jetzt langweilig und dergleichen. Und ich hatte mir auch mal überlegt, ja, ist eigentlich so. Also wenn du den ganzen Tag nur Halleluja singst, ist auch nicht cool. Also das ist vielleicht mal nett, aber irgendwann wird es langweilig. Aber Himmel bedeutet, dass wir die Chance haben, Gott in seiner ganzen Existenz zu sehen. Und da vermute ich mal, da hat man einige Zeit zu tun. Und wenn man hinten fertig ist, hat man es vorhin schon wieder vergessen, kann man schon wieder anfangen. Das heißt, das ist die große Vision auf dem Himmel und sagen, dann können wir Gott tatsächlich so sehen, wie wir es jetzt bei aller Liebe und bei allem Bemühen am Ende doch nicht können, weil wir nun mal beschränkt sind. Also wir hatten über das Thema Erkenntnis gesprochen, wie wichtig das ist. Hatten angefangen mit dem Paulus, der gesagt hat, für die Erkenntnis der Größe Gottes habe ich alles hingeschmissen. Also dafür, dass ich die Chance gehabt in meinem Leben, Gott ein Stück zu erkennen, also die Größe Gottes ein Stück zu erkennen, war alles andere, was ich in meinem Leben hatte, Bürgerrecht, Geld, Ausbildung, Status, Pferd, wie auch immer. All das ist Dreck. Also er hat es auch so emotional ausgedrückt, ist Dreck. Die Erkenntnis der Größe Gottes, das ist es, was ich will. Und wir alle als Menschen streben nach Erkenntnis irgendwo. Wir versuchen es im Allgemeinen mit Wissen zu bekommen. Aber natürlich will jeder Erkenntnis haben. Das ist irgendwie eine nette Geschichte, wenn jemand Erkenntnis hat. Und wir sollen danach auch streben, weil vieles im Reich Gottes eben nicht gut läuft, weil wir keine Erkenntnis haben. Das Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Wir sollen es tun. Und übrigens, über jemand wurde mal gesagt, dass auf ihm der Geist der Erkenntnis ruht. Wisst doch, wer das war. Da kommt das auch ein Stück her. Ne? Also die Erkenntnis ist was von Gott kommt. Und aktuell ist es so, dass wir es halt nicht in der Art und Weise, wir können es nicht erkennen. Merkt euch das mit dem Spiegel. Wir können noch nicht mal unser eigenes Gesicht sehen. Geschweige denn, dass wir tatsächlich in unsere Seele reinschauen könnten. Wir versuchen das, wir erliegen immer wieder der Illusion, aber es funktioniert nicht. Die Fehler, die wir machen, kann man sehr schön an dem Bild des Spiegels sehen. Wir schauen uns, wir schauen nur in die Vergangenheit, wir können Dinge falsch, nicht richtig einschätzen. Und wie wir damit umgehen, ist erstens, wenn wir es wissen, können wir ein Stück
das Ganze abmildern, ein kleines Stück. Wir können da auch den Herrn darum bitten, dass uns das eine, den ein oder andere komplette Fehlsicht mal überwinden hilft. Aber die eigentliche Fehlsichten überwinden wir, indem wir den Herrn anschauen. Also gar nicht so sehr unsere Probleme anschauen, sondern den Herrn anschauen. Dann ändert sich unsere Sichtweise. Also wir können ihn darum bitten, aber deutlich wirksamer ist einfach nur den Herrn anzuschauen, weil er will ja, dass wir die Dinge richtig sehen. Also er will das ja, er hat uns ja nicht mit Absicht der Dunkelheit gelassen. Indem wir das tun und den Herrn anschauen, was wir zum Beispiel im Lobpreis tun, ändert sich unsere Sicht auf die Dinge. Und das zweite war, dass wir uns gegenseitig brauchen. Einer der ganz wesentlichen Gründe, Beziehungen sind der Spiegel, in dem wir uns so sehen, wie wir sind, oder in dem wir uns besser sehen, wie wir sind, indem wir miteinander da sind, können wir Erkenntnis über uns bekommen und das ist ein Geben und ein Nehmen. Also wir nehmen das, indem wir von anderen uns Feedback hören, doch durchaus auch mal fragen und wir geben es, indem wir mit konstanter Beharrlichkeit ermutigen, weil damit unsere Sicht oder die Sicht eines anderen sich annähert, der Sicht, die Gott auf einen hat, nämlich nicht vergangenheitsbezogen, sondern zukunftsbezogen.